Deutschlandfunk, Corso. Kunst und Pop.
Mit Ina Plodroch. Hi. Filme gegen die Klimaangst gibt's zu sehen auf dem Naturvision Filmfestival in Ludwigsburg. Aber wie geht das? Das sagen wir Ihnen. Außerdem das mit dem ESC, also dem Eurovision Song Contest in der Schweiz, da jubeln längst nicht alle. Warum? Und wir ziehen ins Hinterland in unserer Sommerreihe und zeigen Ihnen Popkultur auf dem Land. Aber zuerst zeigen wir Ihnen Musik von Paula Dalla Corte. Aus der Schweiz kommt sie, wohnt mittlerweile aber wie so viele MusikerInnen in Berlin. Auch um endlich nicht mehr die von The Voice of Germany zu sein. Bei der TV-Show hatte sie nämlich vor 4 Jahren gewonnen. Fashion heißt ihr neuer Song. Ja, mit Film gegen die Klimaangst. Das hier ist so einer.
Wem gehört der Lago Maggiore? Natürlich niemandem und gleichzeitig allen. Denn der Fischer Giorgio Brovelli kann ohne Wasser nicht fischen.
Das fragt der gleichnamige Film. Ja, wem gehört dieser See? Beziehungsweise, wer ist von den Klimaveränderungen denn betroffen? Das zeigt dieser Film und demonstriert damit die Auswirkungen der globalen Klimakrise im Kleinen und im ganz Konkreten. Das ist ein Beispiel vom Naturvision Filmfestival. Das startet am 18., also am Donnerstag in Ludwigsburg. Ein Natur- und Umweltfilmfestival ist das. Und vor der Sendung habe ich mit Beatrix Wesle gesprochen, Leiterin des Festivals. Hallo zum Corso-Gespräch.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Können Ihre Filme das Klima retten?
Unsere Filme können viel bewirken, das Klima retten, das können wir nur selber.
Aber das ist schon die Idee, dass diese Filme auch ein Ziel haben, also fast ein bisschen aktivistisch sind.
Ja, also in diesem Jahr sind unsere Filme sehr aktivistisch, weil mir das persönlich sehr wichtig ist, dass wir auch Filme zeigen, die die Menschen inspirieren und ins Handeln bringen. Und zeigen daher eine Vielfalt von Filmen, die Menschen porträtieren, die bereits ins Handeln gekommen sind. Ein Beispiel ist hierzu auch ein Film, den wir zeigen mit Farmern, von Investmentbankern zu Farmrebellen oder auch Filme wie Sand Kelp über eine junge Frau in Kanada, die eine Seetangfarm aufgemacht hat. Es gibt viele Möglichkeiten, aktiv zu werden, zeigen eine ganz breite Vielfalt von Filmen in diesem Bereich.
Und zeigen Sie auch die, die darauf gar keinen Bock haben?
Was meinen Sie damit?
Ja, die keine Lust haben, sich im Plastik einzuschränken, die keine Lust haben, weniger zu fliegen, die keine Lust haben, sich damit irgendwie zu beschäftigen.
Das ist eine gute Frage. Es fällt mir jetzt im Moment gar keinen Film ein, wo wir das zeigen, weil wir eigentlich eher Filme zeigen, die uns inspirieren, Positives verändern zu wollen. Darum zeigen wir Menschen, die wir auch als Vorbilder sehen, die was verändern. Wir zeigen doch auch drei Filme über Klimaaktivisten in Deutschland, wo wir natürlich auch die Stimmen hören von Menschen, die das nicht verstehen. Und ich hoffe aber, dass unser Publikum hier neugierig herkommt und auch sich diese Filme anschaut und wir voneinander leben und zusammenwachsen und gemeinsam an diesen Themen arbeiten, die unsere Umwelt, unsere Gesellschaft so stark beeinflussen aktuell.
Wie hat sich denn dieses Genre überhaupt verändert? Also ich habe es schon gesagt, seit 2002 gibt es Ihr Filmfestival. Wie hat sich das verändert?
Ja, das Festival hat ganz traditionell als Naturfestival im Bayerischen Wald, im Nationalpark, begonnen mit Naturfilmen und ist dann 2012 nach Ludwigsburg umgezogen und hat sich dann vor Ort hier wirklich als Umwelt- und Nachhaltigkeitsfilmfestival entwickelt, gerade mit den Veränderungen in unserer Klimapolitik und Umweltschutz sah man einen großen Bedarf, sich in diese Richtung zu entwickeln. Und der Erfolg gibt uns eigentlich recht, ein breites Spektrum anzusprechen. Und da sind wir einzigartig eigentlich in Deutschland mit so einem breiten Spektrum.
Aber wie haben sich die Filme verändert? Also wie hat man 2002 auf eine Klimakrise geblickt und wie tut man es jetzt?
2002 hat man sicherlich noch ganz anders auf eine Klimakrise geblickt, auch mit den Filmen und dem Storytelling. Das sehen wir ganz stark, dass sich die Art und Weise, wie man Filme erzählt und wie ich sie einem Publikum näher bringen kann, sich stark verändert haben. Wir brauchen heutzutage Filme, die auch eine Lösung für den Zuschauer anbieten können und nicht nur die Probleme darzustellen. Da sind wir selber alle in unserem alltäglichen Leben belastet und wenden uns oft von solchen Themen ab, aber das müssen wir gar nicht. Wir erzählen Filme, die Mut machen und positiv sind und uns inspirieren. Die sind auch kritisch, aber lassen uns als Zuschauer dann später nicht einfach nur stehen. Und das Besondere an Naturvision Filmfestival ist ja auch ein Treffen von Filmemachern und Publikumsgesprächen. Das heißt, als Zuschauer sehe ich den Film und habe im Anschluss die Möglichkeit, mit dem Filmemacher, mit dem Autoren, den Regisseuren oder den Produzenten vor Ort direkt ins Gespräch zu kommen und mich nochmal zu informieren. Oder Fachexperten aus Universitäten, die als Experten zu dem speziellen Thema vor Ort sind. Das ist das Spezielle an Naturvision Filmfestival.
Das klingt jetzt aber alles so ganz nett und ich höre ganz viel Optimismus raus. Ist das denn das Richtige? Ich meine, diese Klimakrise, also klar, bringt es vielleicht nichts, sich irgendwie dann in ein Loch zu vergraben, aber ist der Optimismus wirklich angebracht?
Ja, ich glaube, wir brauchen Optimismus im Klimaschutz. Also Pessimismus und Angst bringt uns hier nicht weiter. Das gibt Lähmung oder bringt Lähmung im Leben und wir müssen ins Handeln kommen und brauchen den Mut dazu.
Sagt Beatrix Wesle. Sie ist die Leiterin vom Naturvision Filmfestival. Das startet am Donnerstag in Ludwigsburg und geht bis zum 21. Juli. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Manchmal denke ich, ich hab Spaß daran, kaputt zu gehen. So viele Träume sind geplatzt, als ich am Schlafen war. Eltern getrennt, sie wollte warten, bis ich 13 bin. Doch ich war 11, als sie es nicht mehr ausgehalten hat. Mein Halbbruder wächst mit deiner schlechten Mutter auf. Er
wird jetzt 5 und war nicht einen Tag im Kindergarten. Mein Papa sieht ihn jedes vierte Wochenende. Er weint jedes Mal danach, kann vor Gewissen nicht mehr richtig schlafen. Früher hat er sich gewünscht, ich werde Fußballprofi. Früher sagte er mit mehr Stolz, dass das hier sein Sohn ist. Ganzer Verein voller Rassisten, Kinder viel zu viel. Wir waren eine Mannschaft, aber ich war nie ein Teil des Teams. Mit 15 zum ersten Mal jemanden gefunden. Durfte nie zu ihr ins Haus, hat ihre Mama ihr verboten. Ein paar Wochen später hatte sie einen neuen Freund, rein deutsch. Hab sie gesehen in ihrem Zimmer im Dachboden. Ich mach Wellness am Scherben mehr. Hätt sie gedacht, dass es wärmer wär. Panorama der Reue. Das waren alles mal Träume. Ich mach Wellness am Scherben mehr. Ich dachte, da wär ich den Stand näher. Hör die Sirenen von Weizen. Die singen, du musst da jetzt rein. Viele Freunde waren Freunde, nur weil's einen Nutzen hatte. Ich seh sie heute, sag Hallo, doch nicht wie vor ein paar Jahren. In meinem Leben gab's nur einen echten Freund, den hab ich fortgeschickt. Es gibt auf dieser Welt nichts, was ich mehr bereue. Fast alles, was mir wichtig war, hab ich so enden lassen. Wollt nur den einen großen Traum mit meinen Händen fassen. Stand kurz davor, da meinen Namen aufs Papier zu setzen. Entscheidung war nicht meine, ich werd ihn das nie vergessen. Und du und ich, wir haben uns doch geliebt. Hatten uns geschworen, egal was so passiert. Jeder Kacke jedes Mal ein bisschen tiefer, bis das freigelegte Herz nur noch am Frieren war. Hab kein Plan, warum die Sonne sich im Glas bricht, aber hinter meinen Augen dann zu schwarz wird. Bleibt für mich das größte Wunder meines Lebens, dass ich immer noch hier stehe. Ich mach Wellness am Scherben mehr. Hätt sie gedacht, dass es wärmer wär. Panorama der Reue. Das waren alles mal Träume. Ich mache Wellness am Scherben mehr. Ich dachte, da wär ich den Stern näher. Hör die Sirenen von Weizen. Die singen, du musst da jetzt rein. Schwing, sing vielleicht über dir zu.
Yassin mit Wellness am Scherbenmeer. Und manchmal ist das so, dass der Produzent dann doch ein bisschen bekannter ist als der Musiker selbst. Das ist in diesem Falle so. Markus Ganter hat das Ganze produziert und der hat auch sonst schon zusammengearbeitet mit César oder mit Dagobert und mit Casper, dem Rapper. Und der hat zum Beispiel auch dessen Album produziert, gemeinsam mit Kraftklub. Hinterland heißt das und genauso heißt auch unsere neue Sommerreihe.
Hinterland.
Ja, Hinterland, da, wo wir die Popkultur nicht ganz so vermuten, weil klar, Hamburger Schule oder die Techno-Clubs in Berlin, die queeren Szenen in Köln. Aber wir haben da mal ein bisschen genauer nachgeschaut, mal nicht in die Millionenstädte geschaut, wie wir das vielleicht sonst immer machen, in die Großstädte, sondern aufs Land. In unserer Sommerreihe Hinterland, da schauen wir heute nach Dienstlagen, Lohberg. Dort steht eine ehemalige Zeche, wie wir das vielleicht auch kennen aus Essen oder Bochum, nur eben so ein bisschen weiter ab vom Schuss in diesem Falle. Die gibt's, weil sich viele BürgerInnen da engagieren, damit die Popkultur auch in diesem kleineren Ort, in dieser kleineren Stadt einen Platz hat. Das funktioniert dann alles auch ein bisschen anders als in der großen Stadt, wie Sarah Brendel war für uns vor Ort.
Ein Förderturm, ein großer Hof und drumherum Backsteingebäude. Lea Eickhoff führt mich über das Zechengelände in Lohberg. Hier haben sich neben einem Kindergarten und einem Hotel auch einige Ateliers und eine Nähwerkstatt angesiedelt.
Ja, und das ist jetzt hier die Zechenwerkstatt. Ein Backsteingebäude wurde 1904 gebaut. So ein klassisches Industriedenkmal im Grunde.
120 Meter lang und 20 Meter breit. Ziemlich groß. Lea engagiert sich seit Jahren für Kultur in Dienstlaken. Sie organisiert Festivals, vernetzt die Kulturschaffenden untereinander und ist ständig im Kontakt mit der Stadt. Für Genehmigungen und Fördergelder. Die Freilicht AG, die Zechenwerkstatt bewirtschaftet, versteht sich als Bürgerinitiative und setzt sich seit einigen Jahren dafür ein, dass das Zechengelände Lohberg erhalten bleibt und genutzt wird.
Ja, wir haben uns dieses Gebäude angeschaut und gedacht, mein Gott, so eine Perle, die wir haben. das wäre einfach viel zu traurig, wenn jetzt ein großer Investor kommt, der sich das schnappt und irgendwas hier macht, was wir als Dienstlagner irgendwie ganz komisch fänden.
Die Zechenwerkstatt ist eine Art Begegnungsstätte, vor allem für junge Dienstlagner und ehemalige Bergleute. Bei größeren Veranstaltungen kommt aber auch Publikum aus dem gesamten Ruhrgebiet vorbei. Zwischen den Stahlträgern hängen Lichterketten. Verschiedene Veranstaltungsmaterialien stehen verstreut auf der Fläche. Bühnengerüste, Kabel, Kisten, Bretter und eine Hebebühne. Zweimal im Monat eröffnet hier eine Pop-up-Kneipe. Es gibt ein Repair-Café und eine Kooperation mit einer Behindertenwerkstatt. Aber auch viel Kleinkunst- und Kulturveranstaltungen. Das Angebot wird größtenteils ehrenamtlich organisiert, denn die finanziellen Ressourcen sind knapp.
Wir sind natürlich jetzt nicht in der luxuriösen Lage wie eine Zeche Zollverein oder eine Jahrhunderthalle in Bochum. Aber die Zechenwerkstatt soll schon ein Ort werden, wo Kultur gelebt werden kann. Also es sollen Konzerte sein, Märkte. Wir haben ein paar Jungs, die haben eine Skateboardwerkstatt hier. Die produzieren also quasi selbst Skateboards, was gar nicht so häufig in unserer Umgebung passiert.
Die Zechenwerkstatt soll nicht nur Spielstätte werden, sondern auch Kreativquartier. Neben den Künstlern, die hier ihre Ateliers haben, hat sich auch eine Rap-Gruppe aus Dienstlaken in der Zechenwerkstatt mit ihrem Tonstudio angesiedelt. OT Pendia macht Gen Z Techno-Rap.
Wir sind die Intoner Jungs ohne Polo-Emblem.
Dass die Jungs nicht aus Berlin, sondern aus Dienstlaken kommen, erkennt man an den Texten über das Kleinstadtleben in Dienstlaken und ihren Videos, von denen die meisten auch auf dem Zechengelände gedreht wurden. Gegenüber der Zeche befindet sich das Talib 2, ein türkisches Restaurant. Hier treffen wir Filmemacher und Theaterregisseur Adnan Köse bei einem Glas Tee. Er trägt graumelierten Vollbart und eine Schiebermütze. In Lohberg kennt ihn jeder. Nicht nur wegen seinen Filmen, sondern auch, weil sein Vater noch in der Zeche gearbeitet hat. Adnan beschäftigt sich in seinen Filmen viel mit der Geschichte von Lohberg. Über die Zeche, die Zechensiedlung und ihre Bewohner gibt es sehr viel zu erzählen, sagt er.
Ich würde sagen, gerade daraus bezieht man natürlich hier seine Stärke, auch über sehr, sehr viele Geschichten.
Sein nächster Film wird von dem Boxverein handeln, der hier in Lohberg eine wichtige Institution ist, vor allem für junge Lohberger. Aber auch das Zechengelände hat er schon als Kulisse genutzt. Die ehemalige Umkleidekabine der Bergarbeiter als Bühne für ein Theaterstück. Und das war was ganz Besonderes.
Da haben Leute wie mein Vater sich früher drin umgezogen, um dann in die Schicht zu fahren, ne? Wir machen dann da einige Jahre später Theater. Daran sieht man auch den Kulturwandel und den Industriewandel. Und man müsste viel mehr Industriekulisse bewahren. Ne?
Nochmal etwas auf dem Zechengelände aufführen, das wäre schon möglich, sagt er, aber dafür fehlt das Geld. Zumindest für den Film über den Boxverein hat er eine Förderung bekommen. Gedreht wird ab Herbst.
Sagt Sarah Brendel über die Zeche in Dienstlaken. Und das ist Luis Schwamm aus Köln, Singer-Songwriter. Der liebt es, sich melancholisch über seinen Alltag auszulassen, wie auf seinem Debütalbum Alte Möbel und junge Nervositäten.
Der Zweifel hat schon lang nichts mehr zu Papier gebracht. Deshalb schreibe heute ich dir mal wieder was. Es geht mir ganz okay, wenn ich mal aufhör nachzudenken. Seid gute Freunde.
Im Mai hat Nemo aus der Schweiz den Eurovision Song Contest gewonnen mit diesem Song. Welcome to the show, let everybody know. I'm done playing the game, I'll break out of the chains. You better buckle up, I'll pour another cup. This is my bohem, so drink it up, my friend. Großes Spektakel. Nemo aus der Schweiz, non-binärer Act, hat den diesjährigen Eurovision Song Contest gewonnen. Was eigentlich heißt, der ESC findet in der Schweiz statt im nächsten Jahr. Eigentlich. Das kostet die Städte natürlich ordentlich Steuergelder, aber ein bisschen wie bei der EM in Deutschland heißt es dann ja immer bei sowas, ja, die Wirtschaft, die profitiert dann doch. Und sowieso ist das doch auch gut fürs Image der Stadt und des Landes. Aber in der Schweiz sehen das nicht alle so und wollen nun darüber abstimmen, dass diese Show, die so bunt ist und die so queer ist und die es mit christlichen Symbolen auch nicht immer ganz so genau nimmt, die wollen nun darüber abstimmen. ESC ja oder nein? Was da los ist in der Schweiz, weiß Helena Dähler.
Was war die Freude in der Schweiz groß über den Sieg von Nemo vor 2 Monaten im schwedischen Malmö? 200. Diese Freude wird nun getrübt, denn so ein Großanlass kostet Geld und das kommt auch vom Steuerzahler. Das Parlament der Stadt Zürich hat im Eilverfahren einen 20 Millionen Franken Kredit bewilligt, damit der ESC, sollte er denn in Zürich stattfinden, organisiert werden kann. Es gab aber auch Kritik, die kam unter anderem von der rechtskonservativen SVP. Der Parlamentarier Sebastian Zopfi.
Und wir können nicht einfach Judi, Hudi, Trudi, Fallera sagen, wir nehmen jetzt einfach 20 Millionen an Steuergelder, ohne genau zu wissen, ob das die Bevölkerung möchte.
Wir können nicht 20 Millionen Franken Steuergelder verwenden, ohne zu wissen, ob die Bevölkerung das wirklich will, sagt Zopfi. Das Stadtparlament stimmte aber schlussendlich dafür. Gegen solche Entscheidungen kann in der Schweiz ein Referendum initiiert werden. Sprich, das Volk darf dann doch noch mitentscheiden, sagt Marco Denott von der sozialdemokratischen Zürcher SP.
Es ist das Recht, das man im Schweizer System hat, auf einen Beschluss des Gemeinderates ein Referendum zu ergreifen. Und das wird offensichtlich gemacht, und zwar nicht nur in Zürich, sondern auch in Bern, Basel und Genf.
Also in allen Städten, die sich als Austragungsort für den ESC bewerben. Damit Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mitentscheiden dürfen, müssen Unterschriften gesammelt werden. In Zürich sind es 2000. Das müsste möglich sein. Abgestimmt werden könnte über den Kredit frühestens im November. Bedeutet, die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG, die den ESC veranstaltet, kann nicht per se davon ausgehen, dass die Städte viel Geld dazugeben. Trotzdem will die SRG Ende dieser Woche bekannt geben, welche 2 Schweizer Städte als Austragungsort in die engere Auswahl kommen. SRG-Sprecher Idi Estermann sagte dazu dem Schweizer Radiosender SRF1,
finanzielle Zusagen ohne Referendumspflicht sind insofern natürlich risikoarmer und bieten uns mehr Planungssicherheit.
Wenn die ESC-Kredite durch die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger abgelehnt werden, bedeutet das aber nicht zwingend, dass der Großanlass nicht stattfinden kann. Marc Denott von der Zürcher SP kritisiert die bürgerlichen Parteien mit ihren Referendumsabsichten. Es sei kurzsichtig zu glauben, dass die Kredite verlorenes Geld seien.
Die 20 Millionen, das ist ganz klar eine Investition in die Zukunft. Also ich sehe da, dass die Stadt sicher mit einem schwarzen Betrag rauskommt.
Alleine die Hotellerie und die Gastronomiebranche würde immens von einem Anlass dieser Größe profitieren. Und es gehe auch um das Image der Stadt. Die rot-grüne Regierung in Zürich stehe für eine offene, inklusive und selbstbewusste Stadt. So würde man sich gerne auch einem weltweiten Fernsehpublikum präsentieren.
Und das war Corso Kunst und Pop mit Ina Plotroch hier in Medias Res. Geht es gleich um das Verbot von Kompakt, dem reichweitenstärksten Organ der neuen Rechten.